Laibach, die haben sich 1980 in Slowenien gegründet, also das damals eben noch zu Jugoslawien gehört hat. Wie würdest du denn diese Szene beschreiben, aus der Laibach hervorgegangen ist? Also was waren das denn für Ausgangsbedingungen da Anfang der 80er?
Ne, Laibach ist natürlich ein Phänomen an sich, wiewohl eingebettet in die Szenerie. Ein Phänomen insofern, als dass wir aus einer Kleinstadt kommen, Przebobie, also nicht aus dem Zentrum, aus Ljubljana, dessen Name sie ja adaptiert haben, Laibach, also der deutsche Name, Ljubljana. Und es schien also in dieser Kleinstadt eine sehr agile Gruppe von Kunstaffinen und Kunststudierenden teilweise Menschen zu geben, die sich konzeptionell mit der aufkommenden Industrial-Kultur beschäftigt haben, aber offenbar, und das sieht man auch an frühen Fotos, eben direkt aus der Punk-Szene entstanden. Und das lässt sich auch daran festmachen, dass das erste Konzert von Laibach, das geplant war für den 26. September 1980 in Trebovje mit zwei eher herkömmlichen Punkbands arrangiert war, und zwar mit Chaos und Berlinski Jit, was wiederum Berliner Mauer heißt, also die politische Provokation lag da auf jeden Fall schon sehr nah. Und wie ich gerade schon andeutete, das Konzert fand nicht statt, weil die gewählte provokative Militanz der Promotion von Laibach das verhinderte, nachdem die ersten Plakate an den Wänden dieser Kleinstadt, dieser Industriekleinstadt, was sehr wichtig ist, klebten, haben dann die Behörden das kommende untersagt, und es dauerte dann 10 Jahre, bis Laibach wirklich in Trebovje auftraten, nämlich 3 Tage nach dem Unabhängigkeitsreferendum, passenderweise im Dezember 1990. Ja, und Laibach sind dann nach dieser ersten Aktion zum größten Teil zum Armeedienst gegangen, den wohl ein Teil auch im Kosovo absolviert hat. Und da muss man sich mal vergegenwärtigen, dass die Spannungen im Kosovo damals schon so weit waren, dass die Armee dort aufmunitioniert durch die Gegend fuhr. Und nachdem sie zurückkam 1982, sind sie dann in dem Ljubljaner Szene-Kosmos aktiv geworden, so zwischen der sehr wichtigen Galerie Schgutz und wichtig wäre vielleicht auch Disco VW, was von dem Umfeld von Borgesier betrieben wurde, wo sie dann auch erstes Konzert gaben. Also sie gehörten zu diesem Punk und sich natürlich fortwährend erneuernden Post-Punk Kosmos, aber haben dort ihr eigenes Universum abgesteckt.
Punk, Post-Punk, Industrial, das nur so Stichworte, die so eine Einordnung ermöglichen, um sich dem anzunähern, dieses Universum, wie du es nennst, das Laibach dann eben auf eine ganz eigene Weise ausgemacht haben. Wenn wir diese Szene uns angucken, Anfang der 80er Jahre, eine Punk-Szene, Post-Punk-Szene, Industrial-Szene, dann ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Besondere und Interessante daran, dass es eine Szene gewesen ist, die sehr offen gewesen ist gegenüber ja künstlerischer Orientierung oder künstlerischen Bestrebungen, Kunstbewegungen. Du hast jetzt auch schon eine Galerie genannt, die in diesem Zusammenhang entscheidend ist. Und das trifft ja insbesondere auch auf Laibach zu, dass es hier eine Hinwendung auch zu diesen künstlerischen Bereichen gibt, aus der Subkultur heraus. Und das fällt bei Laibach insbesondere dadurch auf, dass ja ein Symbol immer wieder auftaucht, das Schwarze Kreuz, das entnommen ist von dem russischen Avantgardisten Malevich, also Suprematismus als Bezugspunkt. Vielleicht kannst du darauf ein bisschen eingehen, was das für ein Bezugspunkt ist. Also warum das Schwarze Kreuz, was hat dieser Bezug auf die Avantgarde zu bedeuten?
Also Laibach wollten gleich zum Anfang in der schon kurz erwähnten Aktion dreifach in die Öffentlichkeit gehen, also mit einer Posteraktion. Das waren 2 Poster, auf dem ein Poster sticht eine Person einer anderen ein Auge aus, in so einer Art expressiven Grafik. Und das zweite Motiv war das schwarze Balkenkreuz, das offenbar, weil es nämlich in den Formen leicht verschoben ist, wie im auch im Original, also nicht ganz exakt gezeichnet, entnommen ist, Installation von Kasimir Malevich, dem großen russischen Avantgardisten, Suprematismus, Stichwort hast du gerade schon genannt, also Teil der russischen und daneben auch sowjetischen Avantgarde der 10er, 20er bis End 20er Jahre in der Sowjetunion, bevor also dann der sozialistische Realismus Zugriff. Und nach dieser Posteraktion sollte es eine Ausstellung geben von Laibach Kunst. Das war auch der gewählte Name von Anfang an. Und dann eben dieses Konzert. Also es war sofort zusammengedacht Und Laibach haben sich ganz offensiv bei der künstlerischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts den gescheiterten Utopien bedient und sie damit sehr vielen anderen Elementen aufgereichert. Das könnte man als postmodern bezeichnen, wiewohl dem Ganzen, also wenn ihm eine Ironie zu eigen ist, dann ist sie sehr, sehr eigen und sehr verborgen. Denn das Ganze wurde ja immer mit einem ganz militanten Ernst inszeniert. Oder um Laibach zu zitieren, wir mögen einen Humor, der keinen Spaß versteht. Und sie haben dieses Kreuz bei Malevich zitiert. Suprematismus ist ja eine Form von abstrakter Kunst, die sozusagen eine universalistische, über allem stehende kosmische Dimension für sich in Anspruch genommen hat. So eine ja fast schon Erlösungsfantasie durch Kunst, durch Avantgarde. Das war den Avantgarden ja auch zu eigen, die Zeit in gewisser Weise aufzulösen, indem die Utopie jetzt verkündet wurde. Mit eben dem nächsten und dann natürlich auch übernächsten Manifest in die Welt geschrien. Und sie haben dieses Kreuz aber nicht nur bei Malevich entlehnt, sondern das Kreuz kommt zum Beispiel auch bei einer anderen wichtigen Künstlerfigur, nämlich Joseph Beuys, vor, auf den sie sich konzeptionell genauso bezogen haben. Und dann ist es natürlich auch, denke ich mal, ganz bewusst gewählt als ein Symbol, das natürlich schnell auch als Kennzeichnung deutscher Militärfahrzeuge einfällt, also das Balkenkreuz. Und das dann wiederum zusammen mit deutschen Namen sorgte für größtmögliche Provokation. Und das war auch so gesucht. Das Interessante dabei ist, dass der Name wohl eine Idee war des Vaters einer der wichtigsten Figuren der Band, Dejan Knees. Und dieser Vater war einer der wenigen Künstler, wenn nicht vielleicht sogar der einzige in ganz Jugoslawien, der von sich konzeptionell behauptete, eben nicht modernistisch zu sein, was in Jugoslawien ja eher zur Staatsräson gehörte, in Absetzung zum künstlerischen Gebaren und den künstlerischen Forderungen des sozialistischen Blocks hinter der Sowjetunion. Und er hat behauptet, er wäre sozialistischer Realist und hat auch im Stil des sozialistischen Realismus Grafiken unter anderem gemacht von dieser Industriestadt Trebowie, die dann Laibach mit großen roten Kreuzen überzogen haben und zu ihren ersten Kunstwerken erklärt. Also es ist eine sehr interessante, multiambivalente Position, die sie da eingenommen haben. Und da sind nicht umsonst eine Menge Bücher darüber geschrieben worden.
Du hast auch erwähnt eben Laibach, das ist der deutsche Name oder die deutsche Bezeichnung für Ljubljana, und du hast auch erwähnt eben, dass Laibach damit provoziert haben, eben auch diesen Bezug auf das Deutsche, und dass dieser Titel Deutsch ist auch der Zusatz Laibach Kunst als deutscher Begriff. Ich würde das gerne so ein bisschen versuchen zu verstehen oder da sozusagen auch Hinweise geben, wie man das vielleicht verstehen kann. Dazu muss man noch sagen, Laibach ist ja nicht nur eben eine Band gewesen, sondern die ist eben mit diesem viel größeren Anspruch aufgetreten, neue slowenische Kunst, das war eine Künstlergruppe, wo Laibach ein Teil davon gewesen ist, so haben sie es zumindest dargestellt, und ich denke, ein großer Teil ist ja dann tatsächlich Laibach gewesen von der neuen slowenischen Kunst, aber NSK eben, das Manifestartige hast du erwähnt, Auftreten mit einem Anspruch von Avantgarde, mit einem Anspruch von Erneuerung und Provokation, und als neue slowenische Kunst haben sie zum Beispiel im Jahr 1987 eine Plakataktion gemacht, und dazu will ich Andrej Mirtschew hier zu Wort kommen lassen. Der hat vor gut einem Monat in Weimar auch einen Vortrag gehalten. Das Ganze ist ja eine Reihe, in der es geht um die Geschichte Jugoslawiens und seines Zerfalls und der künstlerischen subkulturellen Verarbeitung oder Umgangsweise eben mit diesen Verhältnissen in Jugoslawien. Und ich lasse hier Andrej Mirtschew einfach mal erzählen, wie er diese Plakataktion von 1987 beschreibt.
Was die Künstler hier gemacht haben, es handelt sich um die Veranstaltung Tag der Jugend. Das war in Jugoslawien eine Veranstaltung, die den Zweck diente, Tito zu verehrlichen, und sie fand auch noch 7 Jahre nach Titos Tod statt. Es war so ein Versuch, wirklich eine Choreografie des Sozialen voranzutreiben, wo junge Leute so etwas wie eine Staffel durch ganz Jugoslawien getragen haben. Die NSK bekam den Auftrag, das Plakat für die Veranstaltung zu machen. Und da findet die erste Subversion statt. Was sie gemacht haben, sie haben von Richard Klein ein nationalsozialistisches Plakat in ein sozialistisches Plakat verwandelt. Also sie haben dieselbe Figuration genommen, halt haben nur das Hakenkreuz ausradiert. Und zuerst war alles in Ordnung. Die Parteiführung war sehr zufrieden mit dem Ganzen. Dann ergab sich ein Moment, wo ein wütender Offizier, ein pensionierter Offizier, in die Öffentlichkeit einen Brief geschrieben hat und gezeigt hat, dass das eigentlich eine nationalsozialistische Figur war, die im sozialistischen Kontext gezeigt worden war. Das Ereignis um das Plakat löste eine riesige Furore. Diese Verwechslung zweier Symbole ereignete sich als ein Skandal. Und ich würde behaupten, dass hier auch eine ikonoklastische Aufführung im Vordergrund getreten ist. Im Sinne, dass die Künstler Symbole dekonstruieren und wirklich ihre politische Aufgeladenheit zeigen und auf diese Weise vielleicht die Grenzen der Kunstautonomie überschreiten und dafür auch Konsequenzen ziehen müssen, im Sinne, dass sie auch vor Gericht gezogen worden sind. Und insofern würde ich behaupten, dass es genau das ist der Punkt, wo die ikonoklastischen Aufführungen eine destabilisierende Kraft haben, indem sie diese Sphäre der Autonomie der Kunst in Frage stellen, die Grenzen überschreiten und dann wirklich zeigen, inwiefern der Staat und dessen Symbole auch in Frage gestellt werden können.
Also was Andrej Mirchev hier beschrieben hat, das ist also eine Aktion von NSK, der Neuen Slowenischen Kunst, in der darauf hingewiesen worden ist, so könnte man es vielleicht übersetzen, die Ikonografien des Nationalsozialismus, die unterscheiden sich eigentlich gar nicht so groß von den Symbolen, die der sozialistische Staat eben verwendet. Das sozialistische Jugoslawien, das in seinem Selbstverständnis ja antifaschistisch ist und den sozialistischen Staatsführern, denen fällt es auch zunächst erstmal gar nicht auf, wenn man einfach eben Nazikunst nimmt und halt bloß die Symbole so ein bisschen verschiebt, wo man sagen kann, dahinter steckt vielleicht so ein kritischer Impetus, der Staatssymbole dekonstruiert, ja eine Stoßrichtung, die zurück will zu den sozialen Beziehungen selber, jenseits von diesen Ikonografien und Symbolen. Beim Vortrag, den Andrej Mirchev in Weimar gehalten hat, da sind wir auch ins Diskutieren gekommen über diese Art der Provokation und es ist ja interessant, das würde ich jetzt Alex dich wiederum fragen, wie man vielleicht auch im Rückblick oder wie Laibach auch ja im Rückblick damit umgegangen ist, weil man weiß ja, Jugoslawien ist untergegangen, war in den 80er Jahren schon in der finalen Krise, könnte man sagen, und nur in so einer Krisensituation funktioniert vielleicht auch so eine Art von Provokation. Jetzt wissen wir im Rückblick, und das wissen auch Laibach, die ja noch bestehen im Rückblick, Jugoslawien ist untergegangen und das, was folgte, ist nicht unbedingt schöner gewesen, wo man sagen kann, der Neoliberalismus setzt dann mit voller Kante auf und die ethnisch-nationalistischen Symbole werden dann eingeführt gegenüber den sozialistischen Symbolen. Inwiefern haben denn Laibach im Nachgang vielleicht auch auf diese Problematik, auf diese Gemengelage reflektiert? Was kannst du dazu sagen?
Also es gibt mittlerweile Interviews, in denen sie doch relativ offen darüber reden, dass keinesfalls Teil des Projektanliegens war, Jugoslawien zu zerstören, sondern dass sie zumindest im Rückblick doch das Empfinden haben, dass es relativ funktionierende Gesellschaft war im Vergleich natürlich zu dem, was man dann bekommen hat. Und sie haben aber auch in Time Vorahnung des Krieges, so könnte man es vielleicht artikulieren, in die Welt gestellt durch Kunst und durch Populärkultur, womit sie ja diese Autonomie der Kunst vielleicht auch schon per se überschritten haben von Anfang an, dieser Balance. Und zwar zum Beispiel, indem sie gleich 1989 auf die berühmt-berüchtigte Amselfeld-Rede von Milosevic eingegangen sind, der zu dem Zeitpunkt eben offenbar und endgültig den Nationalismus zur neuen Ideologie erkoren hat und haben Teil dieser Rede in Belgrad vor den Konzerten laufen lassen und dazu den Wehrmachtsfilm Die Bombardierung Belgrads gezeigt. Also mehr Prophetie geht dann eigentlich schon fast nicht mehr, wenn man dann das Ende, das ja auch anders in der Reihe ist, mit bedenkt, nämlich dann die folgende Bombardierung Belgrads durch die NATO. Also ob Laibach im banalen Sinne aufklärerisches Projekt war, um Jugoslawien zu retten, das darf natürlich auch bezweifelt werden. Ich denke, es ist, spielt auf jeden Fall auch ja, so eine radikal spielerische Note mit, dass man geguckt hat, wie kann man mit diesem Material umgehen, wie weit kann man gehen, wie weit kann man die Widersprüche zuspitzen. Und dabei hat man natürlich auch in Kauf genommen, dass man vielleicht auch Teil des Hebels ist, der ja, die Dinge dann endgültig aus den Fugen hebt. Aber keiner hat gewusst, wie die Sache ausgeht. Und wenn man die politische Entwicklung betrachtet, dann war ja der slowenische Part der Kommunistischen Partei derjenige, der so sehr, sehr lange versucht hat, dort noch reformerisch die Sache zu retten. Aber de facto ja, hat Milosevic die Sache blockiert. Und dann hat man diese Konsequenz gezogen, die Unabhängigkeit zu wählen. Welche anderen Optionen im Raum gewesen wären, ich glaube, es ist die Aufgabe der Kunst, das zu imaginieren. Ne? Und es schwingt vielleicht auch ein bisschen Jugo-Nostalgie bei diversen, nicht nur Leibach-Aktionen, sondern auch Irwin zum Beispiel, haben unter anderem slowenische Parteiabzeichen einmal installiert, die den Gold dann gemalt haben. Und also es wäre so das goldene Zeitalter verloren gegangen. Aber das sind auch alles spielerische Elemente. Also Leibach versucht sich oder die NSK versucht sich dann auch immer mit einem Schritt raus zu positionieren und nicht im normalen politischen Reflexionsraum zu stehen, wiewohl es da auch jetzt mittlerweile Ausnahmen gibt, also gerade was Irwin angeht, die sich auch in die reale Politik in Slowenien in den letzten Jahren künstlerisch eingemischt haben. Also die eigenen Regeln werden jetzt auch nicht mehr ganz so streng befolgt.
Ja, was wir bei dieser slowenischen Position dazu gesagt werden muss, ist, dass ja die Leute in Slowenien glücklicherweise dem unmittelbaren Kriegsgeschehen dann ab 91 halt so ein bisschen entrückt gewesen sind. Und vielleicht ist das ja auch sozusagen eine Position, die eine Distanz hat und die es eben auch erlaubt, zum Beispiel über diese Mechanismen zu reflektieren. Eben zum Beispiel die Amselfeld-Rede von Milosevic hattest du erwähnt. Und das taucht ja bei Leibach immer wieder aus. Irgendwie eine Abarbeitung oder ein Umgang mit Nationalismus und nationalistischen Symbolen. Geburt einer Nation ist der Titel von dem Vortrag, den du morgen Abend in Weimar halten wirst. Und das ist auch der Titel von einem Song von Leibach, der, glaube ich, auch 1987, wenn ich mich nicht täusche, erschienen ist. Was kannst denn du zum Hintergrund von diesem Song sagen, der ja auch titelgebend dann ist für deinen Vortrag?
Eine Geburt einer Nation ist natürlich auch ein Leibachsches Spiel mit dem Bösen. Also einerseits neue slowenische Kunst, was ja im Übrigen ein Zitat aus der klassischen Moderne ist, nämlich zurückgehend auf eine Ausstellung in der Galerie Sturm in Berlin mit slowenischen Malern in den 20er Jahren. Geburt einer Nation spielt einerseits natürlich mit der Frage, was ist slowenische Kunst, was ist Slowenien per se, was ist Kunst, ist im Übrigen ja auch ein zitierter Slogan von Raja Todisiewicz aus Belgrad, dem Konzeptkünstler, den Leibach permanent oder die NSK permanent in Zirkulation hält. Und Geburt einer Nation ist aber eben auch ein berühmt-berüchtigter Film der Frühphase von Hollywood, in dem der Ku Klux Klan verherrlicht wird und als Verteidigung der Zivilisation nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Und Leibach haben, denke ich mal, ganz bewusst damit gespielt, dass auch diese Assoziation im Raum steht. Und das Ganze ist eine Coverversion eines Queen-Klassikers, also One Vision, den sie dann auch noch textlich geschickt ein wenig manipuliert haben, damit das uns in die Rahmung NSK passt. Und der Titel wird 1987 veröffentlicht, aber es gibt den Titel auch nochmal in einer Kraftbach-Version, die zur Deutschen Wiedervereinigung am 3.10.1989 veröffentlicht wird, womit sich natürlich auch vor der sehr wesentlich inspirierend wirkenden Bands Kraftwerk verneigen und deren ja, Verherrlichung oder sagen wir zumindest Herausstellung von moderner, industrialisierter Kultur. Das ist so, denke ich mal, der Grund, warum dieser Titel, der auch noch ein ganz wunderbares Video hat, vielleicht als bestmögliche Betitelungsvariante des Vortrags gewählt wurde.